Liebe Leute, herzlich willkommen zu Football's Coming Home zu Folge 75. Ja, willkommen bei der Bundesliga-Saison 24-25. Jetzt geht's richtig los. Wir sind am zweiten Spieltag. Und bevor wir inhaltlich werden, werde ich natürlich heute meinen Gast begrüßen. Und das hat auch schon ein bisschen eine ungeschriebene Tradition, dass er dann kommt, wenn wir in die Niederungen in Europa gehen. Wenn wir vor allem uns mit der Aussprache von europäischen Top-Mannschaften, die es in die Conference League geschafft hat, schwer tun. Aber es ist auch immer wieder schön, wenn er da ist, weil ich entdecke sehr gerne mit ihm Europa. Das klang gerade ein wenig sexuell, aber so war das auf keinen Fall gemeint. Herzlich willkommen beim Fußball-Geografie-Unterricht, lieber Benni.
Guten Tag. Ich bin auch wieder da.
Ja, der Top-Stürmer, wie ich gelernt habe, nicht von Eintracht Mahlsdorf. Und er wäre ein super Kicker geworden, hätte er sich nicht schwer verletzt. Ihr wisst, das ist ja die übliche Geschichte. Aber er hat mir auch verraten, ich hatte ihm der Icon League angeboten, aber sie wollten ihn nicht haben. Tut mir leid.
Ja, ohne Verletzung wäre ich jetzt bei Real Madrid, aber so ist, so ist das nun mal. Wir wissen es ja alle. Deswegen haben sie auch den Franzosen geholt. Muss er mitleben.
Ja, aber deswegen hast du ja jetzt auch Zeit für dieses schicke Format hier.
Ist eh wichtiger, muss man auch sagen.
Oh, danke, danke. Genau das wollte ich hören. Und dann können wir ja den da draußen mal verraten, nämlich euch, was wir heute so vorhaben. Wir haben eigentlich nichts an unserem üblichen Format, an unserer ursprünglichen Struktur verändert, denn wir picken uns wieder zwei Spiele raus, reden da ganz besonders drüber, gehen dann durch den restlichen Bundesligaspieltag und natürlich, was darf nicht fehlen, lieber Benni?
Ist noch was?
Ja, ja, sehr gut. Hast es nicht vergessen über die Sommerpause. Unsere ist noch was Kategorie. Da wird es ein bisschen um Regelkunde gehen. Wir werden natürlich auch über das Handspiel reden und dann schauen wir natürlich, was die Auslosung so ergeben hat, nämlich bei Champions, Europa und Conference League. Das Schöne ist, man kann jetzt Conference League sagen. Es heißt nicht mehr Europa Conference League. Toll, oder?
Ja, das ist wichtig und toll und war mir bewusst, dass es dann eine Namensänderung gibt.
Einer der wenigen Sachen, die positiv ist bei der UEFA, gerade was Änderungen angeht. Wir werden nachher über die Champions League-Hymne sprechen. aber das kommt später. Dann noch vielleicht noch ein Blick auf den DFB-Pokal. Da wurde auch wieder ausgelost. Die Lose flogen in den letzten Tagen durch die Gegend. Das war der Wahnsinn. Nationalmannschaft, Thorsten Lieberknecht und Christoph Daum und Willi Lemke haben wir ganz am Ende auch nochmal ganz kurz. Aber ich denke, gehen wir erstmal rein in den Bundesligaspiel. Und wir beginnen mit der Freitagabendpartie. Warum haben wir uns die ausgesucht? Nicht, weil die sportlich jetzt so super grandios war. Es tut mir leid, Benni, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Union gegen den FC St. Pauli, ein 1-0. Benedikt Hollerbach, sei Dank. Was sagst du zu diesem Spiel? Du warst im Stadion.
Ja, tatsächlich war ich im Stadion. ja, fußballerisch war es jetzt nicht so dolle, wa? Da haben wir, hast du ja schon ein bisschen angeteasert. Eine Verbesserung zum Mainz-Spiel war es von Union auf jeden Fall. Pauli sehr schwach, aber auch schon am ersten Spieltag sehr schwach gewesen und ich weiß nicht, wie sich die Hanseaten so in der Liga halten wollen.
Also vor allem, dass halt auch offensiv mal so gar nichts los ist.
Gar nichts. Also ich kann mich nicht an einen Torschuss erinnern. Offiziell gab es einen, wann der war, weiß ich nicht, weil ich habe ihn nicht gesehen.
Na, viel kann es nicht, oder brenzlig kann es nicht gewesen sein. Wir fangen mal mit St. Pauli so ein bisschen an. Wir haben ja auch ganz am Anfang der Saison in der Saisonvorschau, falls ihr die noch nicht gehört habt, slidet gerne nochmal rein. Swipen ist was anderes. hört da gerne rein.
Sind wir hier bei Tinder hier gelandet?
Ja. Und da hatte ich auch schon so den Eindruck, also dass sie da nicht so viel gemacht haben. Ich wüsste jetzt aus dem Stegreif auch gar nicht so aus dem Kader so zu sagen, wer sind da jetzt überhaupt so die Säulen, auf denen das ganze Konstrukt steht und wo ich jetzt sage, okay, ich kann mir mit denen irgendwie vorstellen, dass sie irgendwie die Bundesliga halten können. Fällt dir da jemand ein? Fulusek.
Ja, vielleicht Jackson Irvine und Johannes Eggestein, aber sonst weiß ich nicht. Du hast Leistungsträger abgegeben, du hast irgendwie jetzt nicht, oder warst jetzt nicht so aktiv auf dem Transferfenster. Ja, und es spiegelt sich bisher wirklich wieder. Kein Tor, kein Punkt, keine Chance bisher. Also wird schwer für den FC St. Pauli.
Kommt da die Länderspielpause vielleicht gelegen?
Ja, ich glaube, jede Pause kommt gelegen, um jetzt auch irgendwie vielleicht doch noch ablösefrei aktiv zu werden. Das vielleicht doch noch irgendwie irgendwas aus dem Hut zauberst, um das System umzustellen. Du musst was ändern. Also ja, das ist erst der dritte Spieltag, kommenden Spieltag. Aber das sieht bis jetzt wirklich gruselig aus. Und auch Union war jetzt letzte Saison gerade tabellarisch gesehen jetzt nicht gerade die Übermacht. Und wenn du nicht mal da den Hauch einer Chance hast, dann wird es wirklich schwer drin zu bleiben.
Mhm. Dann bleiben wir doch gleich mal bei Union. Es gab da einen sehr schnellen, jetzt nicht überraschenden, aber schnellen Abschied von Robin Gosens. Du schüttelst den Kopf. Es soll wohl familiäre Gründe gehabt haben. Was sagst du dazu? Also ich kann das jetzt nicht bewerten, ob es so war oder nicht, keine Ahnung. Aber das so kurz vor Transferschluss, und das hat ja Horst Held auch bei DAZN gesagt, dass sie das natürlich dann so akzeptieren, aber ideal war es jetzt nicht.
Ja, na, familiäre Gründe sind ja immer ganz oft der erste Grund, der fällt, ob der immer stimmt, sei mal dahingestellt. Das kann am Ende keiner so richtig nachvollziehen. Rein sportlich verstehe ich den Transfer aus Sicht von Robin Gosens komplett. Fiorentina, attraktiver Verein, schöne Stadt, aber ist ein anderes Thema. Definitiv aus Union-Sicht sehe ich gar kein Pro. Überhaupt nicht, kein bisschen. Ja, das Gehalt ist von der Liste runter, weil man bekommt lächerliche 7,5 Millionen Euro Ablöse nächstes Jahr für einen Spieler, für den man 13 Millionen bezahlt hat. Wo du Angebote vorliegen hattest, die wesentlich höher waren. Und dann 2 Stunden vor Anpfiff. Das geht gar nicht. Das ist unterirdisch. Das ist ja diese Unruhe, die du reinbringst. Du musst die Aufstellung umstellen. Ja, es ist nur ein Spieler, den du tauschst, aber du bringst eine Unruhe rein. Du warst schon in der Abschlusseinheit, du warst schon im Teammeeting, du bist schon im Teamhotel und lässt dann noch einen Stammspieler ziehen. Das ist kein U19-Spieler, den du da nochmal verleihst oder sowas. Du lässt da an eine Stütze gehen. Also jetzt mal ganz von der Ablöse abgesehen, die Art und Weise ist so schlecht von Union, gar nicht von Robin Gosens. Ja, auch der hätte sagen können, nee, ich will das nicht. Aber was Horst Helzer veranstaltet, allgemein das ganze Transferfenster ist, der hätte wegen meiner gleich mitfliegen können nach Florenz, ne? Also der braucht nicht hierbleiben.
Also generell, sagen wir mal so, hast du für den neuen Sportdirektor, hat er jetzt für dich in dieser Phase jetzt von Gosens abgesehen, dich nicht überzeugt, höre ich jetzt mal so.
Nicht überzeugt, ist untertrieben, der komplett verkackt, guck dir bitte diesen Kader an. Du spielst eine Dreier-, Fünferkette, wie auch immer, aber du hast immer 3 IVs auf dem Feld. Wie viele hast du im Kader? 4. 4 und noch ein A-Jugendspieler, super. Denn in Verteidiger 5 hast du gerade so noch vor Schluss am Braunschweig verliehen, warum, mit welcher Logik dahinter? Du hast auf Außen, ja, zum Glück Tom Rothe geholt, aber auch den mit einem super schlechten Deal, den wirst du auch ganz schnell wieder verlieren. Du hast im Sturm einen Leihrückkehrer mit Ivan Pretalien, einen Stürmer geholt, den du im selben Sommer wieder abgeben wolltest, weil man ihn da so schlecht empfindet.
Das fand ich auch interessant, weil ich habe in der Saisonvorschau noch gesagt, dass ich den Transfer, weil ich ihn in Wiesbaden gesehen habe und ich fand ihn super spannend her und ich dachte, als Typus passt er zur Union und war da auch überrascht, dass man dann auf einmal gesagt hat, nee, wollen wir doch nicht mehr.
So, und dann holst du last second noch einen Spieler, der das letzte Mal in Lettland getroffen hat. Oder war es Norwegen und dann davor Lettland, eins von beiden hier. Ilic,
ja.
Leihspieler aus Lille. Auch da, der Sturm ist zu dünn, qualitativ überhaupt nicht auf der Höhe. Denn Jordan Siebertschö hat auch nie mehr als, was hat er letztes Jahr auch, 5 Tore geschossen? Super.
Ja, viel war es nicht.
Tolle Zahl. Du hast im Sturm eigentlich keine Bundesliga-Qualität. Du hast
Kevin Volland ist auch so ein Fragezeichen. Ne?
Kevin Volland ist verletzt und hat auch nie, oder in dem letzten Jahr auch nicht wirklich bei uns gezündet.
Ja.
Deswegen, die fehlt vorne die Qualität, die fehlt hinten die Kaderbreite. Du hast ja, Mittelfeldspieler, die in Ordnung sind. Ich bin alles mal mit der Kaderzusammenstellung überhaupt gar nicht zufrieden. Klar, du hast gute Spieler, du hast auch mit Dänisch, mit Querfeld, du hast gute Transfers getätigt. Aber der Tom Rothe-Deal zum Beispiel mit der Rückkaufoption von 10 Millionen Euro für Dortmund und einem Matching-Right, sprich, du wirst definitiv nicht mehr als 10 Millionen Euro für den Typen bekommen. Das ist quasi eine Leihe. Es ist nicht mehr als eine Leihe für ein Jahr. Der wird noch einmal wieder bei Dortmund landen.
Ja.
Also das ist so nicht gut. Dass man Duki und Late halten konnte, ist wichtig. Aber auch bei Duki läuft der Vertrag aus.
Auch nicht so ideal.
Wird der verlängert? Wenn nicht, verlierst du den Spieler mit 18 Millionen Euro Marktwert ablösefrei. Auch nicht das Wahre.
Ist für Union nicht wenig, das Geld zu bekommen.
Das ist für die meisten Bundesligisten nicht wenig. Also ja, ich bin mit der Kaderzusammenstellung gar nicht zufrieden. Ich hoffe, dass man das bis Winter hoffentlich gerade in der Innenverteidigung verletzungsfrei rumbekommt und dann da nochmal irgendwie zuschlägt, weil dünne.
Was hältst du von Bo Svensson als neuen Trainer?
Ja, an sich halte ich von ihm recht viel, aber auch er überrascht mich mit seinen Aufstellungen die letzten beiden Wochen. Gerade jetzt gegen Pauli, weil ein Laszlo Benes hat in Mainz ein Bombenspiel abgegeben, als er aufs Feld kam. Der spielt nicht. Der sitzt auf der Bank, der spielt wieder Toussaint und Khedira, die beide keinen Pass über 3 Meter an Mann bringen. Wenn er dann kommt er auf den Flügel. Der Mann ist kein Flügel, der ist ein Zehner, ein Achter. Also, so ganz weiß ich auch noch nicht, was sein Plan, was seine Idee ist. Und es wirkt auch so ein bisschen, oder ich glaube auch, dass er einfach überhaupt gar nicht die Spieler bekommen hat, die er bekommen wollte. Weil aktuell wirkt es einfach nur so, wie wir versuchen, Urs Fischer wieder irgendwie zu kopieren vom Spiel her. Weiß ich nicht, ob man das nochmal hinbekommt. Ich wäre nicht traurig, wenn, aber ich sehe es nicht kommen, dass das einfach nochmal, oder dass du das den gleichen Spielstil derselben Jahre oder der letzten Jahre einfach wiederherstellen kannst. Du brauchst eine neue Idee, du brauchst Innovation, du brauchst auch irgendwie mal Tore.
Ja, ja, und du bräuchtest halt mal Spieler auch außerhalb von Benedikt Hollerbach, die das Tor treffen. Das ist gerade der entscheidende Punkt. Und wenn du da auch anguckst, gerade mit Urs Fischer, da hatte Union ja immer Leute, auf die du dich immer verlassen kannst, dass die treffen. Geraldo Becker zum Beispiel.
Geraldo Becker, Taiwo Awoniyi, Max Kruse. Aber jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob, also, ich würde mich nicht wundern, wenn diese Saison kein Spieler mehr als 8 Tore schießt. Meine letztes Jahr waren es ja, glaube ich, Gosens mit 6 oder 7, der Top-Torjäger war, unser Linksverteidiger. Ich sehe es dieses Jahr ähnlich kommen. Wer soll da viele Tore schießen? Ja, und Hollerbach meinte zwar vor der Saison, sein Ziel sind 15 Hütten. Sehe ich nicht kommen, wäre ich aber auch nicht traurig drüber. Also ich, ja, bin gespannt. 4 Punkte ist natürlich ein guter Start erstmal. Aber es bleibt abzuwarten, wer da oft das Tor treffen soll, wa?
Ja. Ja, da bin ich auch gespannt, vor allem wenn du das jetzt, ich sag mal, also jetzt nicht negativ siehst, aber auf jeden Fall jetzt nicht so mit einem positiven Gemüt in die neue Saison gehst, finde ich das total spannend und da lohnt sich dann auf jeden Fall, sich die nächsten Wochen genau anzugucken. Jetzt kann man vielleicht zumindest in Bezug auf Bo Svensson erstmal noch sagen, erste 2 Spieltage, wie gesagt, man hat an beiden gepunktet, das ist erstmal wichtig, solider Start. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal weiter zum zweiten Spiel, was ich mir rausgesucht habe. Es war das Abendspiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und gelobt sei der Fußballgott. Leverkusen hat endlich mal ein Bundesligaspiel verloren nach 35. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war auf einer Hochzeit und dachte mir, beim Leverkusen hat ja relativ schnell 2-0 geführt und da dachte ich, gut, alles klar, Ding ist erledigt und hab mir die Augen gerieben, als ich dann auf einmal den Endstand sah. Und auf der einen Seite hatte ich ein weinendes Auge vor Glückseligkeit, dass diese Serie endlich vorbei ist. Auf der anderen Seite das Auge der Trauer, dass es ausgerechnet gegen RB Leipzig war. Wie hast du dieses Spiel gesehen?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Von Gottseligkeit zu reden bei dem RB-Sieg, schwer. Ja, kann eigentlich nur zustimmen. Endlich ist es passiert, gegen RB hätte es nicht sein müssen. Auch weil es schon wieder ganz schön so wirkte, als wenn die DFL irgendwie doch schon Bock hat auf die Serie noch ein bisschen weiter. Gerade wenn ich mir die Aktion von Victor Boniface da angucke im Strafraum.
Ach, gut, dass du es ansprichst, da wäre ich nämlich ansonsten jetzt hingekommen, ja.
Also, eine klarere rote Karte ist schwer möglich in meinen Augen. Und sich dann als Victor Boniface auch noch zu beschweren, ist schon frech.
Das fand ich so spannend, als ich heute den Doppelpass nochmal nachgeguckt habe und einer, ich glaube Cedric Pick heißt der, kommentiert glaube ich für Magenta oder so, der dann auf einmal, das fand ich total wild, der hat dann Haidara den Vorwurf gemacht, weil er ja gesehen hat, dass Boniface zum Fallrückzieher hochgeht, warum er da seinen Kopf hinhält.
Das fand ich auch so gelesen.
Das fand ich auch eine sehr...
Ein Fallrückzieher musst du zurückziehen als Verteidiger. Bitte, was?
Fand ich eine sehr spannende Interpretation.
Also der Ball war ja nicht mal, das ist ja nicht mal so, dass er irgendwie zum Seitfallzieher ansetzt, weil der Ball auf 1,20 Meter Höhe ist. Der Ball war ja 2 Meter in der Luft und er springt da Kamikaze-Style hin. Also selten dämlich.
Ja, also...
Das ist auch ein großer Mann. Geh zum Kopfball.
Ja, vor allem, da standen ja noch lauter andere Spieler um ihn rum, also ist ja jetzt nicht so, aber gut, okay. Also gelb Minimum, aber das hätte gut und gerne auch was anderes sein können. Was sagst du zur gelb-roten Karte von Marco Rose? Das war ja eine lustige Geschichte, die er erzählt hat. Er hat wohl vorher noch mit dem Schiedsrichter beim Frühstück im Hotel noch gesagt, dass er sich zusammenreißen wird. Hat nicht so gut funktioniert, würde ich mal sagen, ne?
Ich finde den Rose eh unfassbar unsympathisch, von daher finde ich es immer gut, wenn er vom Feld fliegt. Ja, ist richtig. Sei einfach nicht so ein Vogel, aber ich glaube, das kriegt man nicht mehr raus aus dem Typen.
Ja, das Komische ist ja, also er hat ja erstmal wegen einer Aktion da den Hampelmann gemacht und dafür erstmal Geld bekommen und kurz danach hat er ja dann den vierten Offiziellen zur Sau gemacht und deswegen hat er dann gelb-rot gekriegt. Hat aber nichts dran geändert, dass Leipzig das Spiel dann trotzdem gedreht hat. Ein Doppelpack von Luis Openda. Ich möchte vielleicht auch mit dir nochmal kurz diese Torhüter-Diskussion bei Leverkusen aufmachen, weil wir die in der Saisonvorschau auch schon hatten und gerätselt haben, was denn jetzt der genaue Plan von Xabi Alonso da eigentlich ist. In dem Falle war es jetzt so, dass Radetzky tatsächlich auch krank war. Also deswegen hat Kova auch gespielt. Also das hatte jetzt nichts mit der Torhüter-Thematik zu tun. Wie siehst du das? Also beim zweiten Treffer insbesondere sah er nicht gut aus und auch in der letzten Saison hat man sich immer gefragt, ist ein guter Keeper, aber ist er besser als Lukas Radetzky? Ich finde nicht.
Ja, ist auf jeden Fall jünger, ne? Und die Frage ist halt, wenn du jetzt auch nicht komplett im Saft stehst, nicht den Flow hast. Ich glaube, gerade auf der Keeper-Position ist diese Routine schon unfassbar wichtig. Ob er besser als Radetzky ist, aktuell auf gar keinen Fall. Kann er besser sein, gerade langfristig? Möglich. Und ich glaube, so musst du ja denken am Ende als Fußballverein.
Aber da braucht er ja jetzt dann die Spielpraxis. Und das Problem ist, du kannst ja aber nicht so rangehen wie in der letzten Saison, weil, also willst du ihn in der Champions League spielen lassen? Also, stelle ich mir schwierig vor.
Ja, ist ja kein schlechter Torwart. Also ist ja nicht so, dass er irgendwie jetzt ganz schrecklich ist oder sowas.
Ja, nein, aber...
Aber das Niveau kann er haben. Und ich glaube, gerade wenn die Verantwortlichen das Potenzial in ihm sehen, dass er ein super Torwart werden kann, dann musst du es vielleicht sogar riskieren, weil das wird auch nicht jünger, ne?
Ja, ist schon richtig. Aber bringt halt für mich noch die klar bessere...
Ich würde gerade sagen, ich würde es so auch nicht machen, aber ich sehe oder ich meine da einen Ansatz erkennen zu können, was der Plan ist.
Wird diese Niederlage Leverkusen nachhaltig beeindrucken? Das war ja auch nach diesem Wochenende in sämtlichen Gazetten, dass jetzt der Einbruch kommt.
Hoffentlich. Ich glaube es nicht, aber hoffentlich.
Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Und man hat ja immer so ein bisschen drauf gewartet, dass es jetzt passiert. Und ich meine auch die letzten Spiele. Was vielleicht auch so ein bisschen Aufgabe sein wird, und das sieht man bei Leipzig und Leverkusen, die Defense von beiden Mannschaften ist noch sehr schlecht. Oder sie spielt zumindest sehr schlecht. Und das finde ich gerade bei Leverkusen auch etwas interessant, weil man sie ja dafür eigentlich immer sehr gelobt hat. Aber wie die sich zum Teil angestellt haben, das fand ich nicht so überzeugend. Ich
bin bei Leipzig sehr gespannt auf den Neuzugang. Gerd Rüder oder so wird er
Gerd Rüder, ja.
Ja, ganz irgendwie so. Auf den bin ich echt gespannt. Ich habe jetzt nicht so viel Eredivisie geguckt, aber von dem, was man liest, ist halt schon eine Maschine. Ist natürlich doof, dass so jemand wieder zu Leipzig wechselt. Das ist nicht cool, aber ich bin gespannt auf den. Ich glaube, spielerisch kann der echt helfen.
Ja, glaube ich tatsächlich auch.
Und gerade wenn man jetzt Simakan abgibt für eine Stange Geld, weil die Saudis ja den Fußball retten und bald eine Top-Liga sein werden. Naja.
Ja, definitiv. Werden wir auch bald, weißt du, ich wette, die werden auch irgendwann ihre Spiele bei Twitch übertragen oder so, weil sie modern werden wollen oder so, keine Ahnung.
Würde mich nicht mal wundern, wenn es das schon gibt und wir es immer nicht wissen.
Wahrscheinlich. Weißt du, was ich auch schlimm finde? Ich sehe auch gerade in Erfurt, ich sehe sehr viele Menschen mit Cristiano Ronaldo Trikots. Nicht nur schlimm von Ronaldo, sondern mit Al-Nassr.
Ja, weißt du? Al-Nassr sieht man ab und zu mal. Und wo spielt Neymar?
Al-Hilal?
Al-Hilal, die Blauen?
Ich glaube. Ach, keine Ahnung.
Sieht man, also, habe ich jetzt auch schon mehrmals gesehen. Aber ich denke so, nee, das ist es nicht.
Also und schon, dass Sonntag, die Spieler
am
ja
Sonntag
schon...
Am Sonntag war ich auf dem Flohmarkt, ne? Und wirklich mehrere mit so einem blauen Lumpen gesehen. Ich dachte so, nee, Leute.
Also ich meine, die Spieler sind ja schon fragwürdig, aber das kann man ja noch verstehen. Aber dann auch noch von Saudi. Naja, gut, das wird man leider nicht mehr rausbekommen. Aber wir machen mal weiter mit unserem Schnellblock, was die Bundesliga angeht. Und fangen an mit Stuttgart gegen Mainz. Was für ein beklopptes Spiel. Ein 3:3 mit auch sehr kuriosen Toren. Ich erinnere an Rieders Freistoß, der von Zentners Rücken ins Tor geht. Maxim Leitsch, dann der in der Nachspielzeit den Punkt für die Mainzer festhält. Und so sehr wir den VfB loben und auch wie die offensiv wieder gespielt haben, da ist dir glatt der Hut weggeflogen. Aber in der Defensive, das ist extrem schwach. Ich meine, ich nehme mal alleine den Ausgleich in der Nachspielzeit. Ne, da würdest du denken, alle Spieler stehen im Strafraum und dann die Flanke kommt rein und da stehen einfach 3 Stuttgarter gegen 3 Mainzer im eigenen Strafraum. In der letzten Aktion. Ey, da dachte ich mir, was war das?
Auf Robin Zentner eingehen, weil ja, der Freistoß kann er nicht viel machen, total unglücklich. Aber ist ihm aufgefallen, dass sowas Zentner unverhältnismäßig oft passiert?
So eine ganz
krumme Dinger, wo man eigentlich sagt, naja, kann er nichts für, unglücklich. Aber es passiert wirklich überraschend oft Zentner. Diese Dinger.
Jetzt, wo du sagst, dem ist es nicht zum ersten Mal passiert, mit das ist, vom Rücken,
das ist
der reingeht.
Das ist das erste Mal. Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie stellungsspielmäßig ändern kann, aber Robin Zentner ist in meinen Augen eh kein guter Torwart, das ist ein anderes Thema, oft an sehr kuriosen Toren beteiligt.
Na, jetzt, wo du sagst, ja, ich kann deiner Vermutung was abgewinnen. Was auch so ein bisschen spannend war, gerade als der VfB ziemlich schnell auch 2-0 führte, also die Stuttgarter hätten eigentlich unter normalen Umständen hätten die zur Pause schon 5-0 führen können. Ich fand es dann halt lustig, wie Bo Henriksen in guter alter Manier dann die Taktiktafel auf dem Platz holte und dann fing mit Magneten darum zu hantieren, aber hat geholfen, ne?
Es scheint irgendwas gebracht zu haben, ne?
Also. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber voll cool. Und vor allem, was die Mainzer angeht, irre, was die für eine Mentalität auch weiterhin unter ihm an den Tag legen, ne?
Ja, er ist ja auch so eine Mentalitätskanone. Ich war ja jetzt auch in Mainz mit Union am ersten Spieltag. Da fand ich es ein bisschen lächerlich, wie er da aus den Katakomben gerannt kommt. So ein angestochenes Huhn. Aber wenn er diese Aufgedrehtheit und diese Mentalität an jemand auch weiterbringen kann, dann ist das der richtige Schritt auf jeden Fall. Und ein Punkt gegen Stuttgart, ein Punkt auch gegen Union, das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht als Saisonstart für die Mainzer. Gerade auch nach der letzten Saison, die ja auch alles andere als einfach war.
Ja
und Nadim Amiri, leider ganz schön geil, ne?
Ja, ziemlich. Bei den Stuttgartern kann man, glaube ich, sagen, Offense, wie gesagt, geil. Defense müssen sie definitiv nachlegen, haben da aber auch noch ein bisschen Verletzungspech. Immerhin positive Nachrichten. Maxim Mittelstädt hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Also gerade
positiv.
Genau, also gerade für die Defensive nicht unwichtig, nachdem sie ja auch einige verloren haben. Machen wir schnell weiter mit Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Ein 3:1. Und bei den Frankfurtern, insbesondere in der ersten Halbzeit, was die offensiv da rausgeholt haben, das hatte so Vibes von Kevin Prinz Boateng, Ante Rebic, Luka Jovic. Also das war ja irre.
Das war sehr geil anzugucken. Also ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie einen Namen gibt fürs Dreiergespann. Hugo?
Ekitike.
Hugo und Omar gibt. Das ist schon ein geiles Gespann, Lars.
Humar.
Hugo und
Mamou. Humar.
Die sind schon echt geil zusammen. Frage ist auch, wie lang kann Frankfurt das wieder halten? Es ist ja jetzt, wenn ich das erste Mal, dass ein Franzose für teuer Geld von Frankfurt wechselt. Und ich sehe es auch da wieder, kommen das nächstes Jahr wieder ganz, ganz dicke Angebote bei Frankfurt auf dem Tisch liegen werden. Für Hugo Ekitike.
Du hast noch die Saison Zeit, das zu lernen, alles gut. Vor allem
der soll ganz schnell wieder geht, ich kann das nicht.
Vor allem positiv auch das zweite Tor von Larsson. Mamouche, der weiserweise nicht, das Wort gibt's so gar nicht, aber der nicht zu Nottingham Forest gegangen ist. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Was ich bei den Hoffenheimern...
Das ist eh so ein Ding. Ja? Ich habe das nicht verstanden, diese Prinzip-England-Wechsel, wo die dann auch damals, als alle zu Huddersfield gegangen sind. Da denkst du, oh, Hauptsache Premier League, weil ihr seid alles Idioten.
Sprach Benjamin W. Aus seinem Haus im Hintergrund fällt der Schnee. Das passt zum Hochsommer.
Ne? Und kalt bei mir hier.
Und links neben dir noch der Kamin.
Genau, der Kamin.
Er sitzt gerade im Westflügel der Casa Wolgast. So,
Wonderland, ja.
Bei Hoffenheim musste es natürlich trotzdem ein Tor geben. Wer hat das erzielt? Natürlich André Kramaric, schon sein viertes Saisontor. Ach, dieser Typ ist so absurd. Und was ich wirklich beeindruckend fand, und damit schließen wir das Spiel auch ab, vor dem 2-0, drei Frankfurter laufen auf sechs Hoffenheimer zu und daraus entsteht ein Tor. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Und dann schauen wir weiter bei Werder Bremen, die einen Punkt geholt haben gegen den BVB, ein 0-0. Kein besonders herausragendes Spiel, besonders herausgeragt hat wieder Nico Schlotterbeck mit seiner gelb-roten Karte. Und ansonsten hat man gemerkt, der BVB oder dem BVB fehlt definitiv Ciro Guirassy, weil es fehlte dieser Stoßstürmer vorne drin. Also offensiv waren sie erschreckend harmlos und hinten haben auch Waldemar Anton und Niklas Süle einige wilde Dinge gemacht ab und zu.
Ja, viel geiler fand ich ja nach dem Spiel Marvin Ducksch im Interview, da ich dann dahinter und dachte, ja, du spielst hier in Überzahl, du musst das Ding gewinnen. Dann denkst du, die Rote war halt in der 75. Minute oder so. ihr wart jetzt keine 80 Minuten in Überzahl. Das war eine Viertelstunde gegen einen besseren Gegner. Also würde ich anders formulieren tatsächlich.
Ja, ist auch so. Also es war allgemein jetzt nicht so ein krasses Fußballspiel. Ich meine, auch Werder. Ich glaube, sie waren beide so auf Augenhöhe. Mehr war es dann auch nicht. Und ich glaube, Nuri Sahin hat es hinterher auch gut eingeordnet. Der war auch relativ klar und auch nicht zufrieden mit der Leistung. Ja, ich glaube, mehr zum Spiel kann man eigentlich nicht sagen, finde ich. Oder fällt dir noch was ein?
Nee, es gab ja jetzt auch nicht wirklich viele Torraumszenen. Es war ja wirklich kein spannendes Spiel und auch ein 0-0. Das ist, glaube ich, das mehr als gerechte Ergebnis. Auch wenn Marvin Ducksch das anders sehen wird. Wenn du das hörst, Marvin, sorry.
Schick uns bitte eine DM an Fußballfilm und mehr. Das würde mich sehr interessieren, wenn Marvin Ducksch zu mir ist. Das wär krass. Dann lade ich dich ein, versprochen. So. VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 0-2. Und das lässt sich auch relativ schnell abfrühstücken. Erst Honorar auf Kleindienst, dann Kleindienst auf Honorar.
Steigt endlich ab.
Ich wollte gerade fragen, meinst du wirklich? Aber da dachte ich mir so, die Frage ist total bescheuert. Weil ich es ja genauso sehe. Vor allem in meiner Saisonvorschau. Ich habe es ja in der Tabelle getippt, da war Bochum Vorletzter.
Bochum hatte in meinen Augen vor der Saison den mit Abstand schwächsten Kader der Liga. Mittlerweile würde ich Pauli mit in die Verlesung werfen. Aber das, was Bochum da auf dem Platz zeigt und das, was auch da auf dem Platz steht, das ist kein Bundesliga-Niveau. Ja, du, vielleicht hast du Glück, vielleicht bleibst du drin. Aber rein aus sportlicher Sicht würde es mich wirklich freuen, wenn Bochum absteigt.
Ja, gerade auch so Leuten wie Philipp Hofmann, der auch in der letzten Saison ja auch nicht, also du bräuchtest ja irgendwie wenigstens ein, zwei Unterschiedsspieler, aber die auch konstant sind, weißt du. Und in den letzten Jahren war es dann wenigstens, auch wenn es manchmal nervig war, Manuel Riemann, aber mit dem lieferst du dir außerhalb des Fußballplatzes jetzt noch eine Schlammschlacht. Das ist jetzt, das ist alles nicht so super förderlich. Auf der anderen Seite, ich hatte getippt, Gerardo Seoane wird der erste Trainerwechsel sein. Ich glaube, da lag ich falsch. Zumindest nach den ersten zwei Spieltagen. Was Gladbach macht bisher. Wow, stark.
Ich glaube, ich habe auch Seoane getippt. Ja, ich glaube, ich habe ab denselben. Oder nee, habe ich Wolfsburg? Ja, Wolfsburg oder Gladbach, eins von beiden, weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, Bochum, nicht gut, nicht gut, nicht gut.
Haken wir das so ab und machen weiter. zu Kiel gegen Wolfsburg. Zwei Standardsituationen, auch hier kann man es schnell machen. Einer von Arnold, einer von Bornau. Aber wollen wir mal über den Torhüter sprechen, über Grabara, neuer Torhüter vom VfL Wolfsburg. Krasser Typ, ne?
Das ist ein guter Keeper, bei dem haben sie auch ein paar Euro auf den Tisch gelegt. Ich fand Kiel auch gar nicht so schlecht. Ist halt unglücklich. Beide Standards nicht gut verteidigt. Musste anders machen. Dass Kiel gegen den Abstieg spielen wird, war, glaube ich, jedem klar. Man, zwei Spieltage gespielt, noch nicht, war das gar nichts klar. Aber das, was ja nun mal die meisten, denke ich, erwarten. Aber ich sehe Kiel die Punkte holen, dass sie auf jeden Fall in der Lage sind, drin zu bleiben, mitzuspielen, was ich bei Pauli noch nicht sehe. Also ich glaube, die Störche müssen ganz ruhig im Kopf bleiben, die nordische Mentalität beibehalten, die Nummer entspannt sehen und dann wird das noch.
Und auf Luis Holtby vertrauen.
Und auf Dieter Arp.
Und dann gehen wir rein in den Sonntag mit Heidenheim gegen Augsburg. Wir gehen zum Verein, der ja, vermeintlich haben wir ja am Anfang der Saison gelernt, jetzt sexy ist. Nur in dem Spiel waren eher die Heidenheimer, die sexy waren. Zumindest was das Spiel angeht. Einmal schauen wir mal allein schon Paul Wanner, wo Frank Schmidt sagt, dass ihm der Hype jetzt so ein bisschen nervt, aber trotzdem, sagen wir mal, jüngster Bundesliga-Elfmeterschütze und er hat das ganz souverän gemacht. Dazu kann man positiv sagen, dass Gimba und Beck ihre Verträge bis 2028 verlängert haben. Und was ja total irre ist, Heidenheim hat so viele Spieler verloren, so wichtige Leute auch in der Offensive, aber es geht gefühlt nahtlos weiter.
Hätte ich auch so nicht erwartet. Also 4-0 gegen Augsburg finde ich prinzipiell immer gut. Aber auch das habe ich nicht kommen sehen. Ich war an dem Tag mit einem Kumpel unterwegs. Und dann waren wir noch, da schauen wir uns das an oder ziehen wir durch. Ja, komm, wir gehen nach Hause. Bin ich nach Hause gegangen, dachte, schaue ich mir jetzt nicht an. Aber habe ich dann doch gemacht. Ja, zum Glück, was ist das denn? Also, Heidenheim in Augsburg klingt ja wirklich wie der allerletzte Grottenkick. Aber was Heidenheim da macht, ist ja wirklich Fußball auch teilweise. Und gerade Paul Wanner. Und da ist auch, wenn die Bayern demnächst ja keine Spielzeit bieten können, keine Perspektive bieten können auf die erste Elf, dann ist der weg. Dann ist der weg. Und das gleiche gilt für den DFB. Wenn man den nicht ganz schnell ranholt, dann ist der bei Österreich.
Kann der für Österreich spielen?
Ja. Oh, okay. Er war doch sogar schon beim Lehrgang mit Ralf Rangnick.
Oh oh. Oh oh.
Die sind ganz, ganz doll am Baggern.
Oh ja. Da sollten wir uns unbedingt sputen. Ja, wie gesagt.
Julian, wenn du das hörst, zusammen mit Marvin vielleicht, ne?
Holen wir auch einen Podcast und dann holen wir definitiv, und wir kriegen es hin, wir holen einen DFB-Vertreter, der uns das hier unterschreibt. Wir sorgen dafür, dass du in die Nationalmannschaft kommst.
Wir holen, wir machen so eine Talkshow. Paul Wanner zusammen mit Nagelsmann und Rangnick.
Und Marvin Ducksch als Sidecoach.
So eine schöne Debatte. Wer bekommt denn Paul, weißt du?
Ja. Ah, Ducksch kann doch auch noch für die Nationalmannschaft durchaus eine Rolle spielen. Man weiß ja nicht.
Hoffentlich nicht.
Die hässlichen Vögel. Füllkrug und Ducksch. Der eine bei West Ham, der andere bei Valley. Naja, schauen wir auf das letzte Spiel am Sonntag. Bayern gegen Freiburg. Ein ja schmuckloses 2-0. Bevor wir zu Thomas Müller kommen, erstmal dazu, dass es wieder Diskussionen gibt über die Handspielregel. Vielleicht zum Anfang sag ich mal was dazu. Also spätestens gestern bin ich bei der Thematik endgültig ausgecheckt. Weil das Handspiel von Rosenfelder, wir erinnern uns an den letzten Spieltag gegen Wolfsburg, ich glaube Swanberg war das, die Situationen sind exakt miteinander vergleichbar. Letzte Woche gibt es keinen Elfmeter, hier gibt es ihn. Wieso?
Ich weiß nicht, ich blick da auch nicht mehr durch. Handspiel ist eine totale Ermessenssache. Was vielleicht auch irgendwo okay ist, weil es im Gegensatz zu Abseits ja keine faktische Entscheidung ist. Aber ich blick da auch nicht mehr durch. Und das geht, glaube ich, den meisten so. Das ist einfach, du erkennst keine Linie. Du bist dir nie sicher, war es jetzt Hand oder nicht. Was darf man, was nicht. Und also es ist schwer. Handspiel ist eine total schwere Regel. Allein schon, weil es dann immer darum geht, wie bewegst du den Arm, wie springst du, was muss sein, was darf nicht.
Was ist natürlich, was ist unnatürlich?
Deswegen, dann hast du Sachen wie jetzt auch bei der EM mit Ole Kukureja zum Beispiel, wo die Bewegung vielleicht an sich natürlich ist, aber die Hand klar einen Schuss aufs Tor abblockt. Es ist so viel verschiedenes Gehabe, was man darf, was nicht. Ich blick nicht durch. Die Schiris blicken anscheinend auch nicht durch. Aber ich weiß auch ehrlich nicht, wie man es besser machen soll. Dafür ist es einfach zu groß.
Ja.
Die ganze Regel auslegen und die ganzen Möglichkeiten.
Und übrigens, was hinterher auch so ein bisschen untergegangen ist, auch übrigens das von Palinha ist für mich kein strafbares Handspiel. Es gab ja anschließend, hat Knut Kircher beide Situationen nochmal eingeordnet. Bei dem Handspiel von Rosenfelder hat er gesagt, hätte er nicht gepfiffen. Bei Palinha sagte er, das ist eine unnatürliche Handhaltung. Wo ich mir auch so dachte, hallo, also erstmal ist die Distanz brutal kurz. Und außerdem springt Palinha der Ball vorher gegen den Oberschenkel und dann an seinen Arm. Gab's nicht vor ein paar Jahren mal die Regel, wenn der Ball vom anderen Körperteil an den Arm geht, ist das kein Elfmeter? Die Regel gab's doch mal, oder?
Dann ist es kein Handspiel, außer daraus entsteht ein Tor. Aber das ist jetzt auch wieder so. Wie weit darf man da jetzt wieder im Vorhinein sein? Da habe ich jetzt den Ball dann quasi mit der Hand erlaubterweise annehmen, vorlegen, Tor zählt nicht, muss ich vorher noch 18 Pässe spielen, bis es dann wieder egal ist, ab wann greift das ab? Also das Thema ist riesengroß und ich glaube, da kann man stundenlang drüber reden, gerade wenn man alle Möglichkeiten, wo eventuell wie der Ball von welchem Körperteil an welcher Feldposition wo hinspringen könnte. Ich glaube, da reden wir uns im Unfusslich.
Ja, glaube ich auch. Dann reden wir über die schönen Dinge und auf einen Mann, auf den man sich immer verlassen kann, nämlich Thomas Müller, sein 710. Pflichtspiel in den FC Bayern. Er hat damit Sepp Maier abgelöst und wenn das schon nicht genug wäre an diesem Spieltag, hat er auch noch den entscheidenden Treffer erzielt. Ist unglaublich, oder?
Mit dem sogenannten Van Basten-Lauf, beigebracht von Louis van Gaal. Ja, es ist eine absolute Legende. Also Thomas Müller, ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, was genau seine Stärke ist, weil irgendwie kann er alles, obwohl er gar nichts kann. Thomas Müller ist ein Phänomen und ich bin froh, in der Zeit gelebt zu haben, Thomas Müller spielen zu sehen.
Es ist wahrscheinlich auch gut, nicht immer alles erklären zu können und nicht alles so zu wissen. Ich finde auch, Thomas Müller, gerade weil man nicht weiß, was für ein Spieler er ist, ist er vielleicht auch noch ein wenig nahbarer für uns vielleicht, ne? Weil er nicht so den krassen Hokuspokus macht, obwohl er auch krasse Tore und eine geile Technik und so hat, ne? Aber es fällt nicht so extrem auf.
Thomas Müller ist immer extrem unberechenbar und das in dem Alter zu sein, dieses Unberechenbare, wo du eigentlich denkst, du hast jetzt einen total jungen, schnellen Spieler, der stark am Ball ist, ne? Neymar bei Barcelona, du wusstest nie, in welche Richtung er geht, weil er so krass am Ball war. Bei Müller weißt du nie, in welche Richtung er geht, weil er das Gefühl selber nicht weiß. Also der Mann ist ein Phänomen.
Aber dann immer auch die gefährlichen Pässe immer noch spielt, ne? Also ist der Raumdeuter, ne?
Ja, er hat die Intelligenz. Er hat vielleicht nicht die beste Technik, aber ist auch ein extrem schlauer Spieler, ne?
Ja. Und das kann dem FC Bayern noch ganz viel Freude machen und ich Ich hoffe es. Er hat ja gestern, stand er ja bei den Ultras da in der Kurve und sagte, ich hoffe, ihr habt viele Urlaubstage, denn wir haben in der Saison, wir haben viel vor. Das hatte so ein bisschen so einen Minions-Charakter, so Minions, tonight we steal the moon, yeah!
Das war jetzt nicht, woran ich gedacht habe.
Woran hast du gedacht?
Hätte ich an gar nichts. Also einfach nur, dass Müller anscheinend Bock hat, die Champions League zu gewinnen. Was ich nicht sehe mit dem Bayern-Kader.
Sehe ich ehrlicherweise aber auch nicht.
Aber Thomas Müller als Minion kann ich mir auch vorstellen, so ist nicht.
Ja, definitiv. Und ich war glücklich, dass Upamecano und Kim gestern keinen Quatsch gemacht haben.
Das ist schon selten.
Ja, ja. Ich hoffe, das bleibt so und sie machen so in der nach der Länderspielpause weiter. Dann haben wir die Bundesliga erledigt und dann kommen wir zu unserer preisgekrönten ist noch was Kategorie mit vielen spannenden Dingen und natürlich mit unserer Reise durchs wunderschöne Europa. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und bevor wir zu den Auslosungen gehen, machen wir am Anfang der Saison auch häufig ein bisschen Regelkunde. Das heißt, wir schauen so ein bisschen an, was sind so die neuen Regelungen für die neue Saison. Da gibt es jetzt in dieser Spielzeit gar nicht so extrem viel Neues. Aber ich fange einfach mal an. Stichwort Kapitänsregel, die ja nicht gerne so genannt wird, nämlich dass vorwiegend der Mannschaftskapitän mit dem Schiedsrichter in die Diskussion einsteigt. Das hatten wir ja während der EM schon. Wie findest du das?
Ja, ich finde, es wirkt gar nicht so großartig anders für mich. Also ich sehe jetzt nicht diesen Rieseneffekt, den die Schiedsrichter anscheinend schon sehen, weil sie loben es ja alle, aber es ist auch aber keine Regel, die für den Fan ja irgendwie einen Riesenunterschied macht.
Das ist wohl wahr und es wurde ja ulkigerweise auch immer betont, es gibt aber für alle anderen kein allgemeines Kommunikationsverbot. Ne? Also das soll wohl, die Regel soll wohl eher so zur Anwendung kommen, wenn die Situation sehr hitzig wird oder im Falle jetzt von VAR-Entscheidungen oder so.
Was ich halt finde, was mit dieser ganzen Regel ist, verbietet, also ich finde, in dem Moment, in dem du diese Regel machst, musst du es verbieten, dass ein Torwart die Binde trägt. Weil das ist ja so ein Quatsch. Da muss er einen anderen bestimmen, der für ihn das Rederecht hat. Wenn dieser Spieler ausgewechselt wird, muss der Torwart, ich glaube, bei Hannover war das, mit Zieler. Dann ist Zieler da, also erstmal vorm Spiel hingerannt, Halstenberg hat das Rederecht. Halstenberg ausgewechselt, ist Zieler wieder hingerannt, der hat das Rederecht. Ist der auch ausgewechselt worden, der hat das Rederecht. So ein Blödsinn. Man nimmt dem Keeper die Binde weg, er kann ja immer noch intern als Kapitän wegen meiner behandelt werden. Boah, aber das ist ja so nervig.
Musste erstmal ein Word-Dokument vorher ausfüllen. Der erste Stellvertreter, der zweite.
Ehrlich, musst du erstmal eine Excel-Tabelle abgeben, weißt du? Ja, hier so und so, das ist die Reihenfolge. Der ist der erste Kapitän, der 14. Kapitän.
Und wichtig mit Wenn-Funktionen und so. Wenn, dann und so weiter. Ja, also, ja, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube so generell wahrscheinlich gute Idee, wenn es den Schiris hilft. Meinetwegen, haben wir nichts dagegen. Es soll vermehrt darauf geachtet werden, dass der Torhüter maximal 6 Sekunden im Besitz des Balles ist. Also es bezieht sich wohl aber auch eher so auf Abschläge und so. Ich frage mich ein bisschen, wie man das so genau bestimmen möchte. Generell den Gedanken finde ich gut.
Die Regel gibt es ja quasi schon immer, weil sie wird ja immer nicht umgesetzt. Das ist ja, also, ich stelle mir gerade vor, wie ein Tiki da im Mittelkreis steht. 1, 2, 3, 4.
Weißt du, wie bei FIFA, wo da kommt doch irgendwann auch so eine Einblendung.
Genau.
Ja, also
ja,
generell.
Prinzip ist natürlich richtig, dass der Ball ewig gehalten wird, aber auch das ist. Ja. Dann wird der Ball vor die Füße gelegt und eine halbe Stunde gewartet, bis man ihn aufhebt und dann ist das gleiche Spiel relativ ähnlich. Ja, auch so eine Regel, die, denke ich, jetzt nicht so viel ändert, genauso wie die Kapitänsregel.
Ja, dann haben wir eine Regel, was Strafstöße angeht, und zwar Das zu frühe in den Strafraum laufen wird nicht automatisch bestraft, sondern nur, wenn man ins Geschehen direkt eingreift. Findest du das?
Finde ich okay. Also gerade weil ich kenne kein Tor, weil ich stehe jetzt selten beim Elfmeter am Tor. Aber ich glaube das nicht, dass es so eine riesen Irritation ist, ob ein Spieler eine halbe Sekunde zu früh einläuft. Wenn er den Nachschuss rein macht, dass das dann regelwidrig ist, finde ich logischerweise vollkommen richtig, dabei gibt es die Regel, ja. Aber in dem Moment, in dem der Keeper nach rechts springt, der Ball nach links fliegt und da jemand schon reinläuft, ändert es nichts in der Tatsache in meinen Augen. Also das finde ich schon voll in Ordnung.
Ja, wobei ich denke mir so, kannst auch einfach hinter der Linie stehen bleiben. Was ist daran so schwer? Also, und dann erst loslaufen, wenn der Schuss, also das muss doch mal möglich sein. Also, finde ich irgendwie
Kinderkram. Du bist natürlich der Erste am Ball, denn es ist ja klar. Gerade so
ja.
Eine Nachricht ist ja beim Elber quasi ein garantiertes Tor. Wenn du eine Nachricht bekommst, machst du rein. Deswegen, dass du als Erstes drin sein willst und dass du auch immer ein Stück, also früher als der Gegner drin sein willst, ist schon voll verständlich. Und du willst ja nicht warten. Da geht es dann wirklich um jede zehntel Sekunde, wenn dieser Abprall irgendwie in deine Richtung rollt. Also Verständnis dafür habe ich schon. So ist nicht.
Ja. Ja, also, kann man machen, also, aber...
Da gibt es ja auch Varianten, dass du quasi mit dem Elfmeterschützen gemeinsam losrennst und am selben Moment im Vollsprint in den Strafraum reingehst, in dem er schießt und so was. Das macht schon Sinn. Das ist schon richtig und wichtig. Das wird auch geübt.
Na gut, wenn du meinst. Ich finde es nicht problematisch, auch einfach in der Linie stehen zu bleiben und loszulaufen, wenn es sein soll. Dann haben wir doch nochmal das Thema Handspiel. Und zwar wird ein Tor oder eine Torschance mit einem absichtlichen Handspiel verhindert, ist es eine rote Karte. Ansonsten, wenn es unabsichtlich, aber strafbar ist, ist es jetzt gelb. Ich stelle mir da immer so ein bisschen die Frage nach absichtlich und unabsichtlich. Ich finde, das ist ja eine Definition, die ja
von Absicht, ne?
Ja, klar, die ich ja immer so dämlich finde, genau. weil es
wie
wird
klar
ja
muss die Absicht sein? Wie klar muss die Absicht ja sein? Muss ich jetzt aktiv den Torwart zum Ball springen? Ist das erst Absicht? Ist es, wenn ich mich in den Ball reindrehe, eine Absicht? Wann liegt die Absicht? Wie wird entschieden, was die Absicht ist? Also das ist
macht
die Handspielregel nicht einfacher.
Also nach meinem Dafürhalten, also so sehe ich das jetzt, ist eine rote Karte, wenn ich in Luis Suarez-Style den Ball pariere und alles andere. Also dann wird es keine rote Karten mehr geben eigentlich.
Rote Karte. Das ist rot, das ist voll in Ordnung.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, wann ist es absichtlich? Wer entscheidet das? Ja, klar, der Schiri entscheidet das. Aber was ist die Grundlage dafür? Wird wieder Kontroversen geben, wie das Handspiel allgemein schon immer hat und immer macht.
Na, für mich ist
nur ein weiterer Zusatz, um nochmal ein Stück komplizierter zu machen, weil die Regel ja eh schon so gut funktioniert.
Na, für mich ist die Regel eigentlich relativ klar. Ich habe nur den Eindruck, dass sie wieder viel verwässern wird, weil wie gesagt, du kannst dann eigentlich nur bei solchen Sachen wie zum Beispiel Luis Suarez, ist mein Lieblingsbeispiel in der Hinsicht, das ist eine klare rote Karte, alles andere, also dann wird es in Zukunft, weil so eine Situation wie mit Luis Suarez, das gibt's ja fast nie, eigentlich, so, und dann wird es dann halt...
Relegation Serie A, Hellas Verona, das hat der Kapitän sogar gemacht, das war...
ja, okay.
War jetzt diese Saison oder vor die Saison? Der hat das auch gemacht, hat sich gelohnt, rote Karte, Elfmeter gehalten, Spiel gewonnen.
Ja gut, also es kommt gelegentlich vor, aber es ist ja nicht die Regel. So, ne, also insofern werden wir in der Hinsicht dann keine rote Karten mehr sehen, wahrscheinlich. Gut, haben wir das auch abgefrühstückt und dann kommen wir jetzt zum spaßigen Teil, wollte ich gerade sagen. Ich weiß gar nicht, ob das so spaßig ist, aber die Champions League, die Europa League und die Conference League steht vor der Tür. Große Auslosungen. Mit einem Modus, den wir hoffentlich jetzt mittlerweile alle verstanden haben. Falls nicht, nochmal ganz kurz als Input. Ab dieser Saison spielen, also der Modus ist bei der Champions, Europa League und Conference League soweit gleich. Und zwar 36 Mannschaften treten an. Es gibt keine normale Gruppenphase so, sondern es gibt nur noch eine Liga. Und Ziel muss es quasi sein, in 8 Spieltagen, also jeder hat 8 Spiele, 4 Spiele zu Hause, 4 Spiele auswärts. Und Ziel muss quasi sein, in den 8 Spieltagen unter den Top 8 in dieser Tabelle zu landen. Dann ist man direkt im Achtelfinale. Falls man das nicht schafft, hat man auch noch Chance über die Playoffs. Das trifft auf die Mannschaften zu, die dann zwischen Platz 9 und 24 platziert sind. Die spielen dann, wie gesagt, die restlichen Tickets um das Achtelfinale aus. Und alles, was da drunter landet, ist direkt raus. Kleine Zusatzinformation. Das heißt, es gibt auch keine Durchlässigkeit mehr, dass man sagt, Platz sowieso landet dann bei der Europa League. Die Wettbewerbe sind alle in sich geschlossen. Einziger Unterschied noch bei der Conference League, da gibt es 32 Mannschaften, das heißt 6 Spieltage, 3 Spiele daheim, 3 Spiele auswärts. Ansonsten ist der Modus da genauso gleich. Erstmal hast du das, wir haben lustigerweise letzte Woche bei RTL, wir haben bestimmt 2 Tage, haben wir uns aus der Öffentlichkeit zurückgezogen in ein Räumchen zusammen und haben alle brav aufgemalt und haben uns gegenseitig diesen Modus beigebracht. Nein, ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ja, wie findest du diesen Modus? Wie fandest du die Auslosung, wo Ronaldo immer brav auf den Buzzer gehauen hat?
Das Lustige am Modus ist, also jetzt die Grüße an alle Football-Manager-Spieler hier da draußen. Weil in dem Spiel hast du den Modus schon seit Jahren drin. Sprich, ich bin jetzt in meiner Karriere im Jahr 2045, hab also quasi schon 20 Saisons mit dem Modus gespielt. Weshalb der mir persönlich jetzt nicht fremd ist und ich den jetzt auch nicht irgendwie schwer zu verstehen fand.
Aber jetzt wissen wir auch, wo die UEFA-Verantwortlichen den her haben.
Nee. Das ist jetzt nicht. Der nach Ankündigung der Regeländerung wurde der in den FM implementiert.
Ach so, schade.
Der FM ist einfach wirklich immer sehr schnell sowas anzupassen. Da gibt's auch schon, da kannst du auch schon die 3 Spiele, die drei Team-Gruppenphase in der WM spielen und so was. Die sind da immer ganz aktuell. Deswegen, und ich, so schwer finde ich den Modus jetzt nicht zu verstehen. Ob man ihn besser findet, sei mal dahingestellt. Persönlich finde ich ihn nicht besser. Ich find's gut, dass kein Team mehr in die Euroleague geht, aber das ist Quatsch. Ja, mehr Spiele, mehr Geld für die UEFA ist halt Überraschung, es geht um Geld im Fußball, wer denn das denn erwartet?
Nein! Also das ist wirklich
unfassbar.
Deswegen, aber dann kommen wir mal zu was anderem noch, bevor wir die Gruppen mal durchgehen. Wie findest du zum einen das neue Branding der Champions League und die neue Hymne? Also die Hymne ist ja nicht 1:1 neu, sondern sie wurde zumindest aus Sicht der UEFA musikalisch aufgewertet. Ob sie wirklich aufgewertet wurde, ich glaube, also ich habe Ahnung von Musik und ich find's nicht schön.
Ich höre viel Musik. Ich weiß nicht, es ist auch so wieder dieses, du brauchst nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Und jeder liebt die Champions League. Ich hatte auch nie jemanden gehört, der meinte, Champions League nur voll kacke, braucht unbedingt eine neue. Das war nicht notwendig. Ich meine, der Unterschied ist jetzt nicht riesig. Ist jetzt nicht so, dass man einen krassen Unterschied hat. Das ist einfach unnötig. Das hat man gar nicht gebraucht. Das verstehe ich. Das ist genau dasselbe wie jetzt mit der Formatanpassung. Man hat es nicht gebraucht. Warum tut man das? Warum machst du irgendwas kaputt? Oder versuchst es zu reparieren? Wenn es nicht kaputt ist, lass doch so ein funktionierendes System, so eine funktionierende Hymne, Branding, alles. Lass es doch weiter so laufen. Also, ich finde das alles nicht schlimm. Das Format ist ein ganz anderes, aber jetzt nicht viel schlechter in meinen Augen. Die neue Hymne ist nicht doll anders, einfach nur ein bisschen schlechter. Und das Branding, keine Ahnung, ist halt auch so minimale Unterschiede. Es hat einfach alles gar nicht gebraucht. Ich finde alles nicht schlimm, aber es war alles unnötig.
Naja, ich finde halt die Argumentation dann immer geil. Weißt du, man möchte es den neuen Generationen den Wettbewerb zugänglicher machen oder wo ich mir mal denke, denen ist das scheißegal.
Nein, also die Euro, die Champions League Hymne klang so aggressiv, das darf mein kleiner Bruder nicht gucken.
Jetzt oh ja, FSK 16, ne?
Also vorher nicht, weil das war damals zu aggressiv, da bekommt er Albträume, jetzt okay.
Weißt du, was mir in diesem ganzen Größenwahnsinn noch fehlt? Ich hoffe, ich bringe die UEFA jetzt nicht auf dumme Gedanken. Aber hast du nicht auch mal so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dieses Champions League Stadion, was in diesem Intro immer kommt? Weißt du, dieses Stadion mit diesem Dach?
Bin ich voll dabei, bitte baut das, ne?
Ja, oder? Ja, oder?
Doch, da bin ich dafür.
Bin ich auch?
Und so wirklich so in die Mitte von Europa. Das ist glaube ich, irgendein Stück Land sogar in Deutschland, wo wirklich gar nichts ist. Aber genau, warte mal. Wenn wir mal gucken, Mittelpunkt von Europa. Der Mittelpunkt, wo ist der? Bla bla bla, hier. Oh, es gibt mehrere Punkte, nervt mich. Wo ist der Punkt? Welchen nehmen wir?
Im Mittelmeer.
Das ist so nicht der Fall. Nee, Mittelpunkt der EU will ich ja nicht. Ich bin ja nicht EU-Mitglieder. In Litauen. Ja, Mann. Etwas nördlich von Vilnius. Baut das Ding dahin. Ich will
ja,
es sehen.
Obwohl Russland braucht man ja nicht mehr zu Europa zählen. Also dann kann es ja. Spannend.
Weiß ich nicht, ob man das abstreiten kann. Aber das ist ja wieder eine Grundsatzdiskussion.
Aber schön, dass du auch.
Ich finde es doch sexy.
Schön, dass du auch diesen Gedanken hast, also vielleicht UEFA, Mensch, wir bekommen eine große Runde, Marvin Ducksch.
Und noch irgendein UEFA-Atze.
Ja,
ja. Vielleicht will Platini auch noch teilnehmen, da hat er ja mal Ideen gehabt.
Ja, Giorgio Marchetti ruft gerne bei uns an. So,
vielleicht sollten wir keinen Podcast machen, sondern eine Talkshow live auf RTL, weißt du?
Ja.
Das mal vorschlagen. Vielleicht
ja, und mit deiner Frisur könnte ich dich auch gleich für einen Bachelor vorschlagen. Also, dann wollen wir aber mal wieder sportlich werden und jetzt bekommt ihr das. Ich
bin schon sehr sportlich, aber na gut.
Ja, da kriegen wir dich hin. So, aber wir gucken jetzt auf die Gegner der deutschen Mannschaft. Wir beginnen mit dem FC Bayern. Die spielen zunächst zu Hause gegen Zagreb, auswärts bei Aston Villa, auswärts in Barcelona, Benfica zu Hause, Paris auch daheim, Donetsk auswärts, beziehungsweise auf Schalke, Feyenoord auswärts und zum Abschluss Bratislava zu Hause.
Tipp an die Bayern-Fans hier, fahrt nicht nach Rotterdam. Ist nicht cool, es macht keinen Spaß. Ihr werdet mit Böllern beworfen, von Polizisten gehauen, kommt nicht ins Stadion. Fahrt da nicht hin, lasst es einfach sein.
Mehr davon bald bei den Flop-10-Stadion-Erlebnissen.
Ja,
oh, den hast du mir auf den Punkt gelegt und ich habe verwandelt. Aber so gesehen, also unter die ersten 8, das sollte möglich sein, oder? Mit den Gegnern.
Klingt erstmal möglich. Am Ende ist nichts davon eine Karnevaltruppe, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Das wird auch spannend in meinen Augen. Wie geht man das an? Also ja klar, dieser Top 8 finde ich extrem wichtig, weil du einfach eine Runde weniger hast. Aber wie viel investierst du wirklich da rein, dass du sagst, du musst unbedingt Top 8 werden? Da sagst du, ja gut, du gewinnst dann gewinnt halt die blöde Playoff-Runde. Also ich bin gespannt. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial im neuen Champions-League-Format.
Na, schauen wir mal. Wir gucken auch auf die Gegner vom VfB Stuttgart und da geht's richtig geil los, nämlich auswärts bei Real Madrid. Dann zu Hause Sparta Prag, Juventus auswärts, Atalanta zu Hause, Roter Stern Belgrad, auch eine schöne Auswärtsreise, Young Boys Bern zu Hause, Bratislava, aber auswärts und Paris daheim zum Abschluss. Also zumindest alles Gegner, wo ich sage, mit ein paar Punkten, wenn du die Pflichtaufgaben, sage ich mal, erfüllst, kannst du durchaus die Playoffs zumindest erreichen.
Das ist halt auch das Ding. Wie viele Punkte brauchst du, um mindestens diese
Playoffs das ist, zu erreichen? Nee, das kann man noch gar nicht abschätzen.
Du hast ja zwei, garantiert zwei Gegner aus Top 4. Also so ist ja nun mal das Format abgelaufen. Es ist ja, früher hattest du Angst so vor diesen Todesgruppen. Und klar kannst du auch jetzt schwere Gruppen erwischen.
Wir kommen gleich zu RB Leipzig, ja.
Genau, also Gruppen in Anführungszeichen. Aber du hast ja garantiert diese Teams aus Top 4, Top 3 und dein Anspruch ist dann sollte, die zu besiegen.
Ja, das ist wiederum der Vorteil für solche Vereine und deshalb glaube ich auch, dass die Stuttgart...
Gut, die Großen, sind wir mal ehrlich, die Großen profitieren von dem Format. Ja, die stellen wir dahin,
ja,
die profitieren, weil man merkt, in dem Teil natürlich nicht die Großen profitieren.
Ja, in erster Linie und natürlich auch finanziell. Borussia Dortmund spielt zunächst auswärts in Brügge, zu Hause gegen Celtic Glasgow, auswärts auch bei Real Madrid. Sturm Graz kommt dann nach Dortmund, Zagreb auswärts, Barcelona zu Hause, Bologna auswärts und Schachtar Donetsk zu Hause.
Mann, es wäre so lustig gewesen, wenn Dortmund auf Schalke spielt, ey.
Ja, oder? Aber zu viel Romantik ist auch nicht gut. Gucken wir mal, gegen wen Bayer Leverkusen spielt. Die spielen auch bei Feyenoord auswärts. Dann Milan zu Hause, Stade Brest auswärts, genauso wie Liverpool, Salzburg zu Hause, Inter Mailand zu Hause, Atletico auswärts und Sparta Prag daheim. Klingt auch nett.
Yeah, kann ich so zustimmen.
Gut, alles klar. Dann kommen wir zu RB Leipzig und die haben wirklich, also schau dir das an. Atletico auswärts, Juventus und Liverpool zu Hause, Celtic auswärts, Inter Mailand auswärts, Aston Villa zu Hause, Sporting zu Hause und Sturm Graz gut auswärts. Alter Schwede.
Ist nicht ohne. Das ist nicht ohne, ja.
Vor allem, wenn du dann noch so die, sag ich mal, Underdogs hast mit Celtic Glasgow, aber dann da auswärts hin musst, ist nochmal, auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne?
Ja, definitiv. Das ist schon ein Brett.
Ein tiefes Brett, was zu bohren ist. Achso, ich habe übrigens am Anfang vergessen zu sagen, ich weiß, wir sind in den letzten Jahren immer alle Gruppen durchgegangen, aber dann würden wir heute nicht fertig werden. Deswegen Fokus auf die deutschen Teams und dann machen wir weiter in der Europa League. Die spielen, also die Hoffenheimer.
Ich würde mal ganz kurz bei der Champions League reingrätschen wollen.
Natürlich, mach.
Gerade, also was ich sehr spannend finde und auch ein ordentliches Brett an Aufgabe finde, ist gerade das Programm von Sparta Prag, die wir auch hier schon mehrmals gehört haben, denn sie spielen natürlich gegen Salzburg, Stuttgart City, Brest, Atletico, Rotterdam, Inter und Leverkusen. Da kannst du richtige Bretter erwischen, ne? Gerade wenn du siehst, aus Top 4 ziehst du dann mit Brest ein Team aus der Top 5 Liga, du ziehst mit Salzburg auch ein Team, das leider sehr viel Erfahrung auch schon in Europa hat. Du kannst auch richtig hochgenommen werden von diesem Format. Sagen wir, du kannst profitieren, wenn du immer zwei aus Top 4 hast, aber Top 4 hat logischerweise auch ordentliche Truppen dabei. Ah nee, Quatsch, Stuttgart. Stuttgart ist ja Top 4. Stuttgart aus Top 4. Also das ist schon sehr, sehr unglücklich aus Top 4, Stuttgart und Brest zu ziehen.
Ja, ja, es hat Vorteile, aber auch so die Tücken, die man vor allem nach und nach so herausfindet. Und damit kommen wir aber jetzt zur Europa League. Hoffenheim, die spielen auswärts bei Midtjylland, zu Hause Dynamo Kiew, Porto auswärts, Lyon zu Hause, Braga auswärts, Steaua Bukarest zu Hause und natürlich wollte ich mit Tottenham schon immer Sinsheim erkunden. Anderlecht auswärts und das war's. Ja, willst du was zu Hoffenheim sagen?
Wunderschöne Stadt, kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzureisen. Ist ein Erlebnis auf jeden Fall.
Und wo jetzt genau hin? Nach Hoffenheim?
Nach Sinsheim also wer da nicht gewesen ist in seinem Leben, hat was verpasst.
Okay, gut, das werde ich mir merken. Vielleicht schaffe ich es. Wir sind ja auch so ein bisschen Groundhopper. Hoffenheim fehlt mir noch. Du hast es ja offensichtlich schon.
Ich hab's zum Glück schon, ja. Ich bin ja auf der Mission, die Bundesliga dieses Jahr zu komplettieren. Das sieht bis jetzt sehr gut aus.
Schauen wir mal. Eintracht Frankfurt, zu Hause, Viktoria Pilsen, Beşiktaş auswärts, das wird auch hardcore.
Riga. War das nicht heim? War Beşiktaş nicht sogar in Frankfurt?
Nee, ich glaube, Beşiktaş ist auswärts tatsächlich. Guck nochmal nach, ich lese erstmal weiter vor. Rigas zu Hause, Slavia Prag auch zu Hause, Midtjylland auswärts, Lyon auswärts, Ferencvaros zu Hause und die Roma auswärts. Also sind auch wieder schöne Reisen mit dabei, finde ich.
Gerade du hast recht.
Okay, gut, puh.
Also, stell das mal andersrum, von Beşiktaş in Frankfurt, Alter. Heidi. Wäre natürlich nichts passiert, nein, wäre ganz durchgeblieben.
Naja, aber gerade Lyon und Roma auswärts sind auch schöne Ziele.
Attraktiv auf jeden Fall. Deswegen, gerade Europapokalreisen, es ist so geil, es macht so Spaß. Vereine wie Frankfurt sind es gewohnt, aber wir kommen gleich mal noch auf die Conference League auf Heidenheim zu sprechen, dementsprechend. Und mit seinem eigenen Verein durch Europa reisen ist schon toll.
Ja, und dann würde ich sagen, wollen wir zu Heidenheim gleich gehen?
Jawohl.
Und zwar einmal Ljubljana zu Hause, Paphos auswärts, das ist auf Zypern, dann gegen die Harz, das ist auswärts und dann, da sind in der RTL-Redaktion, die ja die Conference League übertragen, alle ausgerastet, denn das Traumlos kam. Chelsea zu Hause.
Also wenn ich dieses Jahr mit Union nicht nach Heidenheim komme, vielleicht gibt es eine Gästeblockade in der Conference League. Ja, also ich glaube, für Heidenheim ist wie du schon sagst, das traumlos. Die anderen Gegner sind alle machbar. Die Conference League ist nun mal nur die Conference League. Die Frage ist, wie ernst nimmt es Heidenheim? Ich war ein bisschen überrascht, als ich die Aufstellung gegen Hecken gesehen hatte, weil das ja auch jetzt nicht unbedingt die Top 11 war. Auch, dass da ein bisschen rotiert wurde, habe ich so nicht erwartet. Also ich bin sehr gespannt, wie sie an die ganze Nummer rangehen, wie wichtig ihnen es ist oder ob sie wirklich nur nach dem Motto leben, dabei sein ist alles, Europa genießen gut ist und die Liga bleibt das Hauptgeschäft. Würde ich auch verstehen. Aber als deutscher Vertreter zählst du ja dann doch irgendwie automatisch zum erweiterten Favoritenkreis. Ja, doch. Also, schau dir die Gegner an. Schau dir bitte die Gegner an. Du kannst ja nochmal kurz vorlesen.
Also, ich habe auch noch zwei vergessen. Başakşehir hier auswärts und St. Gallen auch noch zu Hause.
Deswegen, wenn du dann sehen, so eine Fußballmächte wie St. Gallen und irgendwas auf Zypern und was weiß ich spielst, dann sind das nun mal Gegner, die lustig sind und die man irgendwie cool findet, aber die du schlagen musst, wo du normalerweise
immer... Ja, stimmt schon.
Und wenn du da die Menge hast, dann sind da auch noch so Teams wie FC Noah. Da
kommen wir gleich zu, ja.
Also deswegen, und die Conference League ist tückisch, die Teams sind auch nicht ohne Grund da, aber an sich sehe ich es für sehr gut möglich, dass Heidenheim da einen guten Lauf hinlegt und vielleicht auch ein paar Runden übersteht. Weil, wie gesagt, wenn du guckst, wer die großen Teams sind, dann sind es Chelsea, Kopenhagen, die Fiorentina ist dabei, Gent, vielleicht Başakşehir hier noch im erweiterten Kreis, Panathinaikos, Wien, Betis. Ja, und alles, was danach kommt, würde ich schon fast sagen, musst du besiegen als deutscher Teilnehmer.
Ja, das macht ja den Wettbewerb auch so spannend. Ich meine, vielleicht schickt Chelsea auch nur die Torhüter auf die Ausstalpe.
Bei Chelsea ist es genauso. Wie gehen die diesen Wettbewerb an? Unterschätzen sie ihn? Wozu? Also englische Teams neigen ja eh dazu, alles, was die Champions League ist, zu unterschätzen. Ich erinnere an Leicester in dem letzten Euroleague-Jahr, wo sie dann auch in eine Conference League geflogen sind.
Wobei gerade in den letzten Jahren so West Ham und Aston Villa und so stark in der Konferenz waren.
Gerade die großen Vereine.
Ja, ja.
Siehe Tottenham, die auch einfach mal nicht angetreten sind und sowas. Ja, das hat andere Gründe, aber trotzdem.
Ja, ja.
Also deswegen, es ist schon immer, wie gehen die großen Engländer ran? Wie sehr überschätzen sie sich vielleicht auch? Und wie sehr hast du dann die Chance, als Heidenheim, die ja mal aktuell ordentlichen Fußball spielen, vielleicht auch den großen FC Chelsea zu ärgern.
Ja. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Das
ist ein Verein in London, ne? Das darf man immer nicht vergessen.
Ja, klar. Freue mich bei Tottenham vor allem auf Elfsborg Boras. Das wird ein Kracher-Duell. Und AZ Alkmaar und so. Nein, aber auch einfach schön, wieder europäische Nächte zu haben. Auch im kleinen Rahmen. So, und dann wollen wir mal auf die besonderen Teams dieser Conference League gucken. Ich bin ein wenig besser vorbereitet als die letzten Jahre, nämlich ich habe einmal dazu geschrieben, aus welchem Land sie kommen, und ich habe per Google Translator mir einfach mal angehört, wie die Vereine möglicherweise in ihrer Landessprache ausgesprochen werden. Schauen wir mal. Keine Gewähr an der Stelle, und wir beginnen mit NK Celje aus Slowenien.
Mein persönliches Highlight ist auch gleich am ersten Spieltag tatsächlich, und ich finde, da wird sich auch die Spreu von der Weizen trennen. Weil du bist in meinen Augen nur ein echter Fußballfan, wenn du Petro Klub gegen Paphos guckst.
Du meinst Petro Klub Hinchesti aus der Republik Moldau.
Genau.
Und was hattest du gesagt?
Gegen Paphos FC.
Paphos FC, genau, Zypern. Zypern war das.
Also wer sich diesen Brecher nicht anguckt, der braucht auch gar nichts zu tun, wenn er Fußballfan wäre. Sind wir mal ganz ehrlich.
Liebe RTL-Kollegen, bitte Topspiel bei RTL Plus. Danke. So, was haben wir hier noch Schönes? Natürlich Lahne FC aus Nordirland. Ich war erstaunlich, dass das nicht Lane kann es ja nicht sein.
Lahne hätte ich jetzt auf Anhieb gesagt.
Aber ja, ist so in die Richtung. Richtig. Ich habe aus irgendwelchen Gründen, weiß ich gar nicht, warum ich wieder Bakatopola aufgeschrieben habe, weil sie sind ja schon Conference League erfahren aus dem letzten Jahr. Aber neu mit dabei ist Víkingur Reykjavík. Gut, ist relativ klar, wo das ist.
Auch dabei im Mladá Boleslav.
Ja, tatsächlich. Genau.
Schon genau. Überrascht, weißt du, weil der tschechische Fußball natürlich schon ein paar Größen bietet. Aber Mladá Boleslav ist dabei.
Ja, übrigens auch sehr interessant. Weißt du, wenn du nach Boleslav googelst, weißt du was, es ist ja oft so aus der deutschen Geschichte, ist es ja so, dass diese Orte häufig auch noch so deutsche Namen haben. Ist ja so wie in Polen auch mit Breslau und Wroclaw und so weiter. Weißt du, was bei Boleslav kommt? Nicht googeln.
Oh, ich weiß es, aber ich hatte letztens erst irgendwas Jungbunzlau.
Jungbunzlau. Und da ist steht ein Skoda-Werk. Simply clever. Das ist keine Werbung.
Aber wenn ihr den Podcast sponsern wollt.
Also.
Ich habe hoffentlich bald einen Führerschein. Ich brauche ein Auto. Also kommt gerne vorbei. Und wir machen weiter mit.
Oder kann der Skoda dann unsere Talkshow sponsern mit der UEFA und Marvin Ducksch und Paul Wanner und so weiter.
Ja, genau. Stimmt.
Powered by Skoda.
Boah, wir werden richtig, heute fließen nur so die Business-Ideen. So, wir machen weiter mit, und ich kann das nicht so gut aussprechen, deswegen sagt Benny das jetzt, Heart of
Midlothian.
Genau, aus Schottland. Wunderschön, ich weiß, Tottenham hat in der Vorbereitung mal gegen die gespielt. Aber
Union auch mal tatsächlich, da war ich sogar da, haben wir gewonnen.
Hm, ja.
2011 oder so, ist auch schon ewig und drei Tage her.
Genau, Mladá Boleslav hatten wir ja schon, Paphos auch, und dann kommen wir zum FC Noah. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Noah nicht nur die Arche gebaut hat, sondern auch den Fußballverein gegründet hat. Der scheint ja schon sehr alt zu sein. Sorry, das war jetzt super schlecht.
Also wir sind ja schon meistens sehr unlustig, aber ja. Das wäre jetzt schon ein Brecher, Alter. Da hast du mal richtig.
Aber gelächelt hast du zumindest. Und der Verein kommt aus Armenien. Das nur so ein.
Ich finde die Conference League total geil. Ja, auch ich gucke sie mir nicht aktiv an, wenn jetzt nicht gerade mein Verein mitspielt. Was da für geile Truppen dabei sind, gerade in den ersten Quali-Runden auch oder auch in den späteren Quali-Runden wegen meiner. Es ist einfach nur.
Meinst du auch so Vereine wie
Rotom Berok außer Slowakei? Was
wie ich? Meinst du auch sowas wie TNS?
Ja, auch sowas.
Ihr fragt euch, was ist TNS? The New Saints aus Wales. Aus Wales. So muss es schon.
Wenn oder muss auch die Puskás Academy, die gegen Florenz bis ins Elfmeterschießen geht. Also, der total wilde Verein, total coole Dinger. Die man vorher natürlich noch nie in seinem Leben gehört hat. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt den Namen hier auszusprechen. Vom ukrainischen Vertreter Krivobas Krivirik.
So steht er nicht auf meiner Liste.
Weil die rausgefunden in der letzten Quali-Runde
gegen
Betis.
Achso.
Dieser Wettbewerb ist super. Ich finde es total cool.
Ja, und dann schauen wir doch einfach noch auf die letzten Namen, die ich habe, nämlich Jagiellonia Białystok. Aus Polen.
Aus Polen, von unseren Nachbarn.
Ja, Shamrock Rovers. Gut, die sind jetzt nicht ganz unbekannt, gerade dem Fußball, dem geneigten Fußballkenner.
Die sind sogar aus der Champions League Quali, sind sogar ganz durchgerutscht.
Aus Irland.
Es gab auch einen, ich weiß gar nicht, wer das war, der ist von der Champions League Quali komplett runter bis in die Champions League Quali und da hat die auch verkackt. Das ist das erste Mal.
Krass, okay, nee, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber dann schließen wir mal ab mit Borac Banja Luka aus Bosnien-Herzegowina und Petro Kub in Cešti, habe ich ja schon gesagt. Sieht witzig aus, irgendwie.
Hast du schon die neueste News zu einem Euroleague-Teilnehmer zu Galatasaray gelesen, wenn sie sich jetzt im Sturm angelacht haben?
Bestimmt irgendjemanden so wie Mauri Kadi oder ja, später
fast,
schon.
Fast aus dem sitzt gerade im Flieger aus Neapel. Victor Osimhen.
Boah, immerhin spielt er nicht in Saudi-Arabien.
Das ist aber auch, man muss dir mal überlegen, wie schnell es gehen kann. Von der Topstürmer der Liga, 100 Millionen zu Chelsea, Laie zu Galatasaray. Bisschen verpokert, würde ich sagen, Herr Osimhen.
Tja, dann hätte er doch nach Saudi-Arabien, dann hätte er wenigstens Geld verdient.
Ich glaube, das Gehalt übernimmt zu großen Teil wahrscheinlich Neapel selbst. Weil, naja, die türkischen Weine sind ja nicht so zahlfreudig.
Ich glaube, das kann man bei Victor Osimhen in seiner Lage, glaube ich, nachvollziehen. Da will ich jetzt Galatasaray keinen Vorwurf machen. Irgendwo. Ja, also, was man auf jeden Fall sagen kann, ihr könnt euch freuen. Das wird auf jeden Fall cool. Der DFB-Pokal wurde ausgelost. Ich glaube, gehen wir jetzt nicht extra drauf ein, weil schaut gerne beim Kicker nach, da ist alles aufgelistet. Wir haben einen neuen Nationalmannschaftskader, beziehungsweise neu ist er nicht. Er wurde nominiert für die anstehenden Nations League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande. Ganz kurz, was ist neu? Eigentlich nur Angelo Stiller und dass Gündogan, Müller, Neuer und Groß nicht mit dabei sind. Ansonsten Ter Stegen ist jetzt auch offiziell die neue Nummer 1. Und Kapitän ist Josh Kimmich. Wie findest du das?
Ja, ich weiß ja, auch nicht, wie man sonst nehmen soll. Das ist natürlich, jetzt sind natürlich auch gut Identifikationsfiguren und Ilkay Gündogan weggebrochen. Ja, ist da, ja mittlerweile auch schon ein erfahrener Spieler. Das ist irgendwie komisch, als wenn Kimmich in deinem Kopf für immer 23 bleibt und ein Supertalent ist.
Ja, ne?
Ist er nicht mehr, der ist ein gestandener Profi. Ja, ist, glaube ich, die richtige Auswahl. Auch Rüdiger müsste die Nummer 2 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist in Ordnung, das ist eine gute Wahl und ich hätte es wahrscheinlich nicht anders getroffen. Ich habe auch mit Julian vorher geschrieben und das ihm auch so abgenickt.
Super, perfekt. Beim nächsten Mal kann er ja auch gerne eine Sprachmemo machen, dann baue ich die hier mit ein. Das können wir auch gerne machen. Wenn ein direkter Draht natürlich besteht. So, und ja, genau. Und alles weiter zur Nationalmannschaft besprechen wir dann, wenn wir wieder aus der Länderspielpause wieder da sind. Ansonsten eine Sache noch aus der zweiten Liga. Nach 4 Spielen mit einem Punkt ist Thorsten Lieberknecht als Trainer von Darmstadt zurückgetreten. Ja, dass man nach einem 4-0 in Elversberg auf die Idee kommen kann. Aber schade, wie das jetzt am Ende so gekommen ist, nachdem man ja auch gesagt hat, man geht in die zweite Liga zusammen, baut wieder neu auf und ja, der Aufbau gestaltet sich sehr schwierig.
Ja, das sieht schon bitter aus. Das riecht schon ein bisschen nach Bielefeld. Die müssen sich irgendwie fangen. Das ist ja. Meistens hast du es ja, dass du beim Absteiger immer glaubst, yo, der ist Favoritenkreis, der muss eigentlich gleich wieder aufsteigen. Und das ist Darmstadt überhaupt nicht von Anfang an. Ich glaube, die wenigsten haben Darmstadt irgendwie als sicheren Aufsteiger oder als Aufstiegskandidaten gesehen. Das hat schon was zu heißen. Und ich glaube, das ist jetzt früh genug reagiert. Logisch, es sind auch erst 4 Spiele gespielt.
Und jetzt ist Länderspielpause, jetzt hast du ein wenig Zeit.
Das ist richtig. Also aus Lieberknechts Sicht nett, dass er gemacht hat. Für Darmstadt auch, glaube ich, der richtige Schritt. Weil der Kader ist selbst für die zweite Liga echt nicht gut.
Ja.
Sieht man ja auch auf dem Platz.
Bleiben wir auf jeden Fall dran und dann so als Rausschmeißer, wobei die Thematik jetzt nicht so rausschmeißerisch sein soll, müssen wir uns wieder von 2 gestandenen Fußballlegenden verabschieden. Mal wieder. Es wird mir irgendwie in diesem Jahr ein bisschen viel, oder? Gerade in letzter Zeit. Jetzt hat es zum einen Willy Lemke erwischt. Das war die Personalie, war relativ überraschend. Einer, der vor allem Werder Bremen oder mit Werder Bremen die größten Erfolge eingeheimst hat, zusammen mit Otto Rehhagel. Und dann auf der einen anderen Seite Christoph Daum. Das war sicherlich weniger überraschend, weil er ja schon so lange gegen den Krebs kämpft, aber immer positiv war. Aber jetzt leider hat er den Kampf dann doch verloren. Ja, was soll man dazu sagen?
Ja, beides prägende Beides halt prägende Persönlichkeiten für den Fußball. Ich finde es immer schade, wenn man an Christoph Daum denkt, dann denkt man direkt an den Kokainskandal. Das ist,
ja, klar.
Das kommt direkt in den Kopf geschossen. Dass Christoph Daum aber auch einfach ein super Trainer war und an sich ein total sympathischer Typ ist, fällt meistens in Vergessenheit. Das ist schade und ich hoffe, dass es hoffentlich jetzt vielleicht nach seinem Tod nochmal so ein bisschen mehr wieder in Präsenz kommt, dass er mehr war als nur jemand, der mal Koks genommen hat.
Och, das glaube ich ist aber doch durchaus schon. Das ist schon vorhanden, glaube ich.
Ja, also logisch. Natürlich ist er nicht nur als Kokser bekannt, Aber es ist ja nun mal trotzdem extrem präsent, dass das passiert ist da. Und ich hoffe, dass jetzt gerade jetzt, wo er logischerweise durch seinen Tod ein bisschen präsenter ist, wieder mehr auf die Highlights seines Lebens geschaut wird als auf die Lowlights.
Ja, hat er großartige Erfolge gehabt, nicht nur auch national, was ich ja
sehr
bei
so... Ein lustiger Typ, wenn man sich so ein paar Interviews anguckt, da hat man schon, ein paar Lacher dabei.
Ja, naja, was ich vor allem beeindruckend finde, wenn dann so eine Leute, die man doch sehr stark mit dem deutschen Fußball identifiziert, dann aber auch merkt, und das war ja bei Christoph Daum, der ja viele Erfolge auch in der Türkei gefeiert hat und wie die Leute ihn da bis heute verehren, das finde ich, das macht es immer noch sehr viel größer, wenn man gerade über Leute, wie gesagt, die den deutschen Fußball ganz doll geprägt haben, aber dann auch aus dem Ausland, für die so eine große Resonanz kommt.
Hat er doch auch mal gesagt, 3 Jahre lang in der Türkei nicht entlassen werden. Das hat er eigentlich einen Friedensnobelpreis verdient. Uli Hoeneß, Erzfeind, ey, Mann.
Ja, war ja Willy Lemke auch. Ich will da jetzt nicht, nein, um Gottes Willen, das machen wir jetzt nicht. Nein. Nein, um Gottes Willen, das wird jetzt, nein.
So was tun wir nicht.
Halt, stopp.
Keine Verschwörungstheorien hier.
Das wird den Bein, um Gottes Willen, scheiße.
Auch unwürdig, den Bein gegenüber.
Das total unwürdig, was wir hier gerade, das nehme ich mal ganz schnell wieder zurück. Nein, man kann, glaube ich, beiden nur sagen, ruht in Frieden. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Und vor allem dann auch Christoph Daum mäßig. Er war ja auch öfter wieder auch bei Fußball-Talks zu Gast. Und wie er immer den Leuten Mut gemacht hat und diese Positivität mit dieser Krankheit umzugehen. Wow. Kann man sich abschauen und ist im höchsten Grade beneidenswert. So ist das Wort. Danke. Ja.
Ein schönes Schlusswort, finde ich.
Danke. Und damit wir nicht wieder auf dumme Gedanken kommen oder irgend noch einen schlechten Witz raushauen oder was weiß
ich. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und tschüss.
Ich wollte eigentlich noch ein paar Verbraucherhinweise machen, aber gut, alles klar. Du kannst das gerne gleich nochmal so sagen. Also erstmal, ich mache das viel zu selten, aber es ist eigentlich sehr wichtig. Bewertet diesen Podcast auf allen Kanälen, schreibt uns Kommentare, folgt uns bei Fußball, Film und mehr auf Instagram. Und wenn ihr Feedback habt, lasst das auch bitte gerne da. Ich sehe die Hörerzahlen, die erfreuen mich sehr, aber, und das habe ich auch schon öfter gesagt, es erfreut mich auch, wenn die Zahlen auch mit mir reden, persönlich, wenn sie was gerne möchten. Also wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, gerne her damit. Schreibt uns an und wie gesagt, wenn ihr auch Ideen für habt, für Special-Folgen, wenn ihr gewisse Leute hören wollt, schreibt uns das, es ist einiges in Planung. Aber auch, wenn es spannende Themen gibt, die ich mit diesem Lulatsch hier gegenüber besprechen kann, zum Beispiel Pyrotechnik oder so oder tolle Stadionerlebnisse, schreibt uns das gerne. Wir sind da offen für und auch ein Stück weit angewiesen. Wir wollen ja das Ganze so ein bisschen in eurem Sinne gestalten. So, damit over and out. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und Benny, du darfst jetzt gerne den Abschluss machen.
Danke fürs Zuhören. Haut darin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.